Diese Folge des Podcasts wird unterstützt von der NetTech GmbH, IT-Consulting for Healthcare. Mit dem auf den Kunden zugeschnittenen ganzheitlichen Beratungs- und Unterstützungsangebot steht die NetTech GmbH ihren Kunden in den Bereichen Prozess- und Change-Management sowie prozessbasierten Support, Vergabe- und Einführungsunterstützung, Informationssicherheit und Datenschutzkompetenz zur Seite. Und wer noch ein bisschen mehr über die NetTech GmbH erfahren möchte, der kann gerne auf die Folge 10 zurückskippen. Da waren wir ja auf der DEMEA unterwegs und hatten die Gelegenheit, mit dem Geschäftsführer der NetTech zu sprechen, mit dem Dirk Wolters, und der hat uns auch schon mal spannende Insights mitgegeben. Daher einfach mal reinhören und herausfinden, was sich hinter dem Begriff Healthcare Kaizen verbirgt. Wir packen den Link natürlich auch in die Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Rocketing Healthcare Podcast. Wir haben uns heute den Dennis Meyer-Philippi eingeladen. Er ist Co-Founder von Maya Sana und wir werden heute natürlich über seine Gründerstory sprechen. Da haben wir sicherlich auch mal einen Aspekt drinnen, ohne viel zuvor wegzunehmen, der besonders ist, den wir auch so noch nicht hatten. Aber bevor ich jetzt zu viel erzähle, Dennis, erstmal herzlich willkommen im Podcast und ja, stell dich doch mal ganz kurz vor, was müssen die Hörer und Hörerinnen über dich wissen?
Ja, vielleicht zu mir. Ich bin 32 Jahre alt oder jung, wie man es nennen möchte. Besonders ist vielleicht, ich bin schon fast die Hälfte meines Lebens mit meiner bald zukünftigen Frau zusammen. Kenne schon seit der Schulzeit. Wir wohnen in Wiesbaden, Büro ist in der Nähe. Arbeiten auch generell beide gemeinsam zusammen und sicherlich besonders ist auch an dieser Gründungsgeschichte, dass ich bin ja nur ein Co-Founder. Also ich habe dieses ganze Unternehmen aus einem bestehenden Familienunternehmen mit meinem Vater und seinem besten Freund, mit dem ich auf dem Büro sitze, im gleichen Büro, ausgegründet vor einigen Jahren.
Ja, Dennis, also erstmal herzlich willkommen auch von mir und ja, super spannender Einstieg. Vielleicht kannst du, bevor wir so ein bisschen auch tiefer reingehen, noch zu Maya Sana und auch schauen, was ihr für eine Lösung entwickelt habt. Gib uns vielleicht auch nochmal ein kurzes Bild. Was waren so die Besonderheiten aus einem bestehenden Unternehmen? Und ich glaube, Peter, die Konstellation hatten wir wirklich noch nicht, ein neues Unternehmen auszugründen. Und was hat auf der einen Seite vielleicht blockiert und auf der anderen Seite aber dir auch geholfen mit den Erfahrungswerten aus dem bestehenden Unternehmen, auch mit den Geschäftspartnern von deinem Vater?
Ja, also wir sind sicherlich nicht das klassische Startup. In manchen Punkten versuchen wir uns natürlich bewusst auch an solche Strukturen anzugliedern, aber wir sind ja eigentlich ein Spin-off. Das heißt, Spin-off natürlich trotzdem mit ähnlichen Phasen, wie sie die Startup-Szene auch oder die Startup auch an sich kennt. Man muss vielleicht zum Hintergrund sagen, dass bestehende Unternehmen oder das Mutterunternehmen ist Nischenmarktführer im Bereich der von IT-gestützten Dosiersystemen für flüssige Medikamente hier in Deutschland, ganz speziell im Bereich der Suchttherapie. Das heißt, was hat mein Vater und sein bester Freund damals gemacht? Also ähnlich in meinem Alter, in meinem jetzigen Alter. Die können eigentlich so eine klassische Garagenstory erzählen, aber sie haben schon immer im Gesundheitsbereich von Arztpraxensoftware bis dann im Bereich der EDV-Lösungen auch bei Apotheken schon viele Themenbereiche damals mit umfasst. Und ganz besonders war dann eben der Bereich, das Dosiergeräte für flüssige Medikamente, einmal im hochsensiblen Bereich, wo es genau darauf ankommt, dass Milliliter genau dosiert wird, entwickelt und dabei schon einen Sondervertrag mit Kassen ausgehandelt. So, das ist der Hintergrund. Und auch, dass dort immer darauf geachtet wird, dass Arzt, Apotheke, Patient eine extrem hohe Therapiesicherheit haben, weil einfach Abläufe automatisiert werden, sichergestellt werden und das Personal da wirklich eingesetzt werden kann, wo es wirklich gebraucht wird. Ja, und dann nehme ich im direkten Patientenkontakt. Und das ist auch sicherlich der große Vorteil und mein Privileg, was ich sozusagen mitgebracht bekommen habe, denn das deutsche Gesundheitssystem ist natürlich ähnlich hoch reguliert wie das Steuersystem. Es ist das komplizierteste der Welt. Und ich sag mal, man kann grundsätzlich viele gute Ideen in dem Bereich haben, aber gerade wenn man in so einen hochspezialisierten Bereich geht, wie jetzt der Apothekenbereich, Medizintechnik, das Thema Abgabe von Medikamenten. Da gibt es so viele wichtige Hintergrundinformationen und Rechtsprechung, die hätte ich gar nicht damals alle auf dem Schirm haben können. Und das ist tatsächlich das, was uns auch jetzt heute bei der jetzigen Thematik von Maya-Sano natürlich einen großen Vorteil mitgebracht hat. Genau.
Du hast jetzt gesagt, du bist jetzt 32 Jahre, hast du gesagt. Wir haben auch kurz jetzt schon die Ausgründung angesprochen. Aber damit die Hörer und Hörerinnen das ein bisschen besser verstehen, was waren denn so deine beruflichen Stationen davor? Wie bist du zu der Gründung, Ausgründung gekommen? Nimm uns da doch mal ein bisschen mit.
Ja, also gerne. Ich bin von Haus aus BWLer. Bachelor, Master habe ich gemacht. Hatte dort tatsächlich schon einen Gründungsschwerpunkt. Habe in Göttingen meinen Bachelor gemacht, meinen Master in Berlin. Ja, da war die Reise ja schon relativ klar, wo es in welche Branche es gehen soll, beziehungsweise in welchen Themenbereich. Und habe tatsächlich dann auch in Berlin während des Masters schon in, ja, Health Tech Startups gearbeitet, auch damals schon mit einem Fokus auch auf so Reimbursement-Modellen. Also wie kriegt man die Kasse auch mit ins Boot? Und ansonsten, ja, ich weiß nicht, also grundsätzlich habe ich ja mehr oder weniger aus dem Studium heraus das mit gegründet. Ich habe meine Masterarbeit damals über das Modellprojekt geschrieben. Also das Thema, wie kann man Hardware- und Software-Elemente im Rahmen der Medikationstherapie bei älteren Menschen zu Hause in der Wohnung fügliche Mehrwerte und das selbstbestimmte Wohnen einsetzen, ganz besonders aber bezogen auf das Thema Technikakzeptanz. Also wie kann ich eigentlich meine Oma natürlich davon überzeugen, dass jetzt ein vielleicht auch Teil digitales Produkt oder smartes Produkt ihre Selbstständigkeit zu Hause steigert. Aber dann muss man natürlich auch dazu sagen, als mit ganz vielen Praktika und Bachelor- und Master-Thesis ist man natürlich trotzdem immer noch theoretischer als vielleicht Leute, die jetzt schon mehrere Jahre oder Jahrzehnte in der beruflichen Praxis verbracht haben. Das muss man auch natürlich klar sagen, ist noch etwas grün hinter den Ohren. Aber manchmal ist diese Naivität vielleicht auch ein Vorteil.
Die Naivität ist von Vorteil. Lass uns da doch noch mal ein bisschen ansetzen, weil das ist etwas, was wir öfter hören hier im Podcast, dass das vielleicht auch in gewissen Grad ein bisschen Segen ist, weil wenn man wüsste, worauf man sich da einlässt, ist es manchmal gar nicht so vorteilhaft. Jetzt hast du gesagt, du wusstest während deinem Studium relativ schnell, wo die Reise hingeht dann, zumindest im Master, hast du jetzt gerade gesagt. War da schon von Haus aus über deinen Vater so ein bisschen ein Bild von der Branche da und ist es dann klar geworden, dass du da auch unbedingt reingehen willst oder warum war der Weg für dich so vorgezeichnet und warum hat es dich gerade in den Healthcare-Bereich dann verschlagen?
Ja, also ich glaube, es gibt immer so coole Gründerstories, die sich super anhören und so einen roten Faden mitbringen. Ich glaube, um ehrlich zu sein, ich würde sagen, einen Großteil meines Studiums habe ich eher, also Praktika und Sommerpraktika von Beratungen zu größeren und kleineren Unternehmen gemacht und bin eigentlich meistens mit dem Ergebnis daraus gegangen, dass es mir keinen Bock gemacht hat und ich mir nicht vorstellen kann, da zu arbeiten. Also bei mir war eher so dieses Thema sicherlich. Also ich hatte nicht diesen klaren Plan. Was ich gemerkt habe, ist sicherlich, dass ich gesagt habe, okay, mir fällt es schwer, grundsätzlich einfach in einem klassischen Angestelltenverhältnis zu arbeiten, sondern dieses selbst etwas aufbauen ist einfach etwas, was mir schon immer Spaß gemacht hat. Es gibt ja auch andere Leute, die sagen, ich wusste schon ab der dritten Klasse, wo meine Reise hingeht. Bei mir war das definitiv nicht so. Ich habe relativ am Anfang zum Studium schon gesagt, ich will auch nicht ins Familienunternehmen einsteigen. Das kann vielleicht auch mit einem kleinen Ego-Problem zu tun haben, zu sagen, irgendwie, ich will vielleicht dann doch noch was Eigenes machen. Von daher war diese hybride Lösung eigentlich eine ganz, ganz coole und doch eher spontane Thematik, denn ich hatte eigentlich schon ein Masterthema in Berlin. Ich habe zu der Zeit auch bei einem, ja, Startup gearbeitet und dann fing gerade Corona an und das Funding war, also waren gerade in der Finanzierungsrunde und das Funding war so am Backen, das war nicht klar, ob die es da durchpacken und dann wird man natürlich als allererstes als Werkstudent entlassen. Das heißt, das war auch so eine spontane Geschichte, die ich vorher nicht geplant hatte, sondern ich habe mir dann relativ spontan mir ein anderes Thema suchen müssen und dann gab es auch wieder dieses Thema, okay, die Chance nutze ich jetzt einfach. Wir reden da schon länger drüber, über dieses Thema, wie kann man eigentlich Menschen zu Hause gut mit Medikation und sicher versorgen und habe dann aus der Not heraus dieses Thema gewählt. Also von daher das war keine lang durchplante Geschichte, sondern manchmal ist es auch eine Verkettung von Zufällen.
Dennis, erstmal an der Stelle vielen lieben Dank so für die ganzen Einblicke und dass du ein bisschen so ehrlich den Werdegang auch aufgezeichnet hast. Jetzt hast du jetzt schon zwei, dreimal auch das Thema angerissen, wo ihr unterwegs seid. Jetzt lass uns mal so ein bisschen rüberspringen in eure Lösung bei Mayasana. Also ich habe jetzt aus den ersten Sätzen mitgenommen, Selbstbestimmtheit in der Pflege. Also ihr seid im Pflegebereich unterwegs. Ich habe mitgenommen Arzneimittel. Jetzt erzähl uns mal und den Zuhörern und Zuhörern, was genau ihr bei Mayasana macht und was vielleicht auch, so wie du es gerade jetzt am Schluss beschrieben hast, diese Entscheidung war, ad hoc da reinzugehen und wie sich das jetzt abbildet, aktueller Stand heute.
Genau, vielleicht schließe ich das an, das letzte Thema noch ab, was vielleicht auch zum Zeitpunkt dieser Gründung wichtig oder als Lebensereignis noch eine Rolle gespielt hatte. Also da kann man dann doch eine ganz coole Gründerstory erzählen, denn ich war in Berlin zu dem Zeitpunkt, mein Vater hat natürlich auch viel gearbeitet und also meine Oma ist einfach pflegebedürftig geworden. So, und da, oft ist es ja so, dass man ein Problem irgendwie findet, was man dann versucht zu lösen. Bei uns war es eben im persönlichen Spektrum, wo ja es einfach darum ging, dass meine Oma zufälligerweise, also sie kam ins Krankenhaus, kam raus, Pflegegrad 2, viele Medikamente auf einmal nehmen zu müssen. Da ändert sich einiges zu Hause und meine Oma war ansonsten relativ selbstbestimmt. Ja, und hat, dann haben wir halt kurzfristig versucht, irgendwelche Lösungen zu finden. Pflegedienst haben wir keinen mehr gefunden, der sich um die Medikamente kümmern konnte. Und wir hatten aber eine Apotheke im Umfeld, die gesagt hat, ich habe hier so ein, zwei coole Lösungen, ich würd mich einfach um die Medikamente kümmern. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, okay, warum gibt es eigentlich zwischen Krankenhaus, Pflegedienst und dem dann Altersheim, wo, glaube ich, keiner sagt, hurra, da gehe ich hin, außer es ist vielleicht irgendwo 5-Sterne-mäßig an der Alster, keine Alternative. Also die Pillenbox kann es ja auf jeden Fall nicht sein, die total manuell ist. Und haben dann eben mal weitergedacht, haben überlegt, was gibt es denn für automatische Medikationslösungen? Was daraus entstanden ist, ist tatsächlich ein intelligenter Tablettenspender, der meiner Oma immer das richtige Medikament in der richtigen Dosis ausgibt. Und wenn sie mal was vergisst, kriege ich halt eine Handymitteilung ausgepusht. So. Und das Besondere daran, das kam natürlich erst danach, war, dass diese Gedanken auch zu dem Zeitpunkt der Krankenkassenspitzenverband hatte, zu sagen, okay, wir müssen andere Lösungen in der Pflege finden. Deswegen auch der Pflegekontext, weil da ist das Thema natürlich hochexplosiv. Und ja, deswegen haben wir dann auch die Frage gestellt, wer zahlt das natürlich? Ja, wenn es eine richtig gute Lösung sein soll, wo auch viel automatisiert wird und gerade diese manuelle fehleranfällige Thematik gelöst werden soll, dann ist es oft nicht der Privatzahler in der Masse, der sowas bezahlt, und haben dann diese Chance genutzt, ja, daraus ein Kassenmodell zu schaffen. Ja, also daraus geworden ist tatsächlich das erste System dieser Art in Deutschland, was tatsächlich von der Pflegekasse übernommen werden kann. Und wenn es übernommen wird, dann zu 100% der Kosten direkt für Minimum ein Jahr.
Da vielleicht noch eine kurze Nachfrage. Ist super spannend. Gibt es Zahlen? Also es gibt ja immer Zahlen von was eine falsche Medikamentation auslöst.
Ja.
War das eben auch ein Treiber dahinter? Also neben dem persönlichen, gibt es auch
Ja.
Zahlen, was im häuslichen Umfeld
Ja.
da an Kosten entstehen?
Ja. Also es gibt viele Dunkelziffern, aber vielleicht um mal so ein paar Zahlen zu sprechen, bevor wir auf die Kostenseite eingehen. Natürlich war es für uns im persönlichen Umfeld erstmal sowas, wo ich gesagt hatte, okay, das ist so ein Thema, was uns persönlich bewegt. Wenn man jetzt sich Statistiken anguckt, merkt man, okay, wir haben eigentlich statistisch viele Checkboxen getickt, die es in sonst vielen Millionen Haushalten auch gibt. Wir sprechen also in Deutschland über mittlerweile über 5 Millionen Menschen, die zu Hause gepflegt werden. Und 3 Viertel der Pflege findet durch Angehörige statt. Also durch solche Leute wie meine Mutter, mein Vater, durch mich. Das sind ja oft ganze Familienstrukturen und da fast immer. Und nicht den Pflegedienst. Die Leute denken immer an den Pflegedienst. Ja, aber der Pflegedienst kann sich auch nicht multiplizieren. So. Er hat eine ganz wichtige Rolle, aber der Großteil der Pflege, das ist einfach immer erstmal wichtig zu sagen, findet durch Laien statt. So. Dann wissen wir, jeder zweite Senior nimmt 5 oder mehr Medikamente. Es ist super, dass es Medikamente für viele Krankheitsbilder gibt, aber wir wissen auch, wenn wir mal an uns selbst denken, wie schwer das ist, da sich an alle richtig, sich an die Therapie, also an den Medikationsplan zu halten, so wenn es den überhaupt gibt. Und dann ist es so, WHO sagt, sie geht davon aus, dass bis zu jedem zweiten Medikament oder so wie es vom Arzt verordnet wurde, so nimmst du das bitte ein, sich nicht daran gehalten wird. Das heißt, es wird falsch eingenommen, es wird nicht eingenommen, es wird zu spät eingenommen, es wird mit falschen, mit anderen Medikamenten eingenommen. Das heißt, der ursprüngliche Mehrwert und der Vorteil, dass wir hier wirklich eigentlich gut versorgt sind mit den passenden Arzneimitteln, findet gar nicht richtig statt, denn die entsprechende Wirkung tritt nicht ein. Die Pflegesituation zu Hause wird instabil und bis zu jeder dritten Krankenhausanweisung bei Senioren ist eben medikationsbedingt. So, und dann haben wir direkte Kosten. Das heißt, der Krankenwagen steht vor der Tür. Der Krankenhausaufenthalt kostet dann relativ schnell dann auch weit über 10.000 Euro, wenn die Person sich auch nicht kurzfristig stabilisiert. Wir haben das ganze Thema, die Medikamente wirken nicht so, wie sie wirken sollen. Das heißt, die Krankheiten werden intensiviert, brechen aus. Multimorbidität ist da so ein Stichwort. Und wir haben natürlich auch, wir binden natürlich auch sowohl die Angehörigen als auch die anderen Pflegekräfte zeitlich extrem. Diese Situation wird einfach nicht stabilisiert. So. Das heißt, wir haben auch viele also Zahlen, wo die nicht ganz klar sind, ja, Todeszahlen, da gibt es auch immense Schätzungen von 5.000 bis 50.000 im Jahr, medikationsbedingt. Aber dementsprechend sprechen wir über viele Milliarden Euro jedes Jahr an direkten und Folgekosten alleine für die Kasse. So, und da schließt sich nämlich wieder der Kreis, warum das Thema gerade auch neben diesen ganzen emotionalen Faktoren für die Krankenkasse und die Pflegekasse so extrem, ja, kritisch ist. Und ich meine, nicht zuletzt haben wir ja auch aktuell wieder diese ganzen Mitgliedsbeiträge, die steigen bei den Kassen. Und da spielen natürlich Krankenhausanweisungen, Medikamente und einfach auch ja, unser demografischer Wandel eine extreme Rolle, klar.
Du hast ja jetzt gerade ein bisschen beschrieben, wie das auch funktioniert, zwischen den verschiedenen, Stakeholdern in dem Prozess. Jetzt, wo ihr gestartet seid, lasst uns dann nochmal ein bisschen zurückgehen, weil du hast gesagt, war dir relativ oder euch war das relativ klar, dass es das jetzt kein Selbstzahlerthema ist, sondern ihr über die Kassen gehen wollt. Auf der anderen Seite hat man ja, muss man ja auch die Zielgruppe adressieren und den Kassen glaubhaft machen, warum das sinnvoll ist, das zu tun. Also Matthias hat ja jetzt schon nach den ersten Zahlen gefragt. Aber gerade wenn man so unterschiedliche Zielgruppen hat, muss man das Ganze ja erstmal initial in Gang bringen. Wie seid ihr da vorgegangen?
Genau, also wir kommen ja aus dem Medikationsbereich, arbeiten da schon das Mutterunternehmen über ein großes Partnernetzwerk an Apotheken. Und dementsprechend ist das, was uns da, wo unser Know-how drauf aufbaut, gerade auch das Thema Apotheke und Kommunikation mit dem Arzt. Das heißt, unser ursprünglicher Ansatzpunkt war das Thema Polymedikation, also da, wo 5+ Medikamente eingenommen werden, weil da einfach ein exponentieller Anstieg an Risiken und an Folgekosten entsteht. Und gleichzeitig hat sich auf Kassenebene das Thema, deswegen sind die übrigens auch Pflegehilfsmittel. Also normalerweise würde man Medikamente und Co. ja eher bei der Krankenkassenseite platzieren. Aber das Thema wurde bewusst im Pflegekontext gedacht, weil wir haben natürlich hier mehrere Themen, die miteinander korrelieren. Einerseits Grundproblematik. Was passiert, wenn ich viele Medikamente einnehmen muss und das nicht tue oder falsch tue? Und zweitens das Thema in Kombination mit Pflege, ja, wo ja auch noch extrem hohe Kosten mit zusammenhängen, ist ja jetzt mittlerweile auch jedem bekannt. Und dementsprechend wurde das im Pflegekontext zuerst aufgemacht von der Kassenseite, ja. Also deswegen ist das so ein bisschen der neue Bereich, der für uns dann dazu kam, ja. Die Schnittmenge ist groß zwischen Menschen, die viele Medikamente einnehmen. Aber wir haben gesagt, okay, je älter, desto eher nehmen die Menschen mehr Medikamente. Und dann kam aber bewusst dieses Thema Pflege, also Abpflegegrad 1. Das heißt, wir haben ja auch nochmal eine gewisse Abgrenzung und das im Bereich der häuslichen Pflege. Das heißt, wir haben nochmal eine gewisse Eingrenzung der Zielgruppe. Und dementsprechend, ja, haben wir da, das war tatsächlich sicherlich der Bereich, wo wir dann auch nochmal uns neu einarbeiten durften. Wie schauen denn die aktuellen Pflegelösungen aus? Da gibt es viele Paragraphen, die man wälzen darf. Was sind die Lösungen? Welche Paragraphen spielen da eine Rolle? Paragraph 5 SGB, Paragraph 11 SGB, also solche Geschichten eben. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich sogar die richtigen Paragraphen sage, aber das zeigt eben einfach schon, dieser Bereich war tatsächlich neu für uns. Und was eben nicht neu war, das muss man auch immer sagen, und das ist auch ein bisschen das, wo wir immer Aufklärungsarbeit leisten dürfen, ist das Thema, was ist eigentlich die Sensibilität in unserer Gesellschaft, wie Medikation zu laufen hat? Also, wenn wir an unsere Großeltern zurückdenken, dann sind die damals schon zum Arzt gegangen, haben das Rezept geholt, haben es zur Apotheke gebracht, oft dann vielleicht auch mehrere Ärzte gehabt, Hausarzt, Facharzt und noch einen weiteren Arzt. Dann geht man zu der Apotheke, die am nächsten beim Arzt oft ist. Also dieses Stammapothekenprinzip, das darf man auch mal hinterfragen. Oft haben Leute halt dann drei Stammapotheken, je nachdem, welcher am nächsten ist. Und fragt, ob überhaupt der Medikationsplan vorliegt. Ja, und dann fülle ich die mir irgendwie selbst vor. Alternativ macht es der Pflegedienst. Ja, und wir wissen eben, es gibt beim Pflegedienst nicht genug mehr Leute, die das mehr gewährleisten können für die Pflegebedürftigen, die es benötigen. So.
Spannender Punkt, den du gerade ansprichst, weil jetzt hast du ja beschrieben, wie ihr versucht habt, diese Vielfalt und die Herausforderung zu meistern. Gib uns vielleicht mal kurz einen Einblick, wie das in der Praxis abläuft. Also du hast jemanden, der hat einen Pflegegrad. Wir haben ja gehört, Pflege im häuslichen Umfeld, also ist da die Basis, der Case dahinter. Und wie läuft es dann ab? Das heißt, man bekommt ein Rezept und dann, wie ist der Weg weiter, bis die Medikamente, bis der Spender beim Pflegebedürftigen zu Hause, ich sag mal, im Schlafzimmer steht.
Genau, also sehr gute Frage. Grundsätzlich ist das so, da wenn Pflegehilfsmittel sind, kann man normalerweise einfach einen Antrag bei der Kasse stellen und sagen, hey, ich würde dieses Ding gerne haben. Und dann prüft die Kasse, ob sie die Kosten nimmt, übernimmt oder nicht. Ich muss dazu sagen, also Mayasana ist nicht nur ein Tablettenspender, es ist ein ganzes System. So, und letztendlich integrieren wir bereits existierende, hochautomatisierte und skalierbare Lösungen durch diesen ganzen Prozess hinweg. Bedeutet, wir gehen jetzt erstmal davon aus, dass Mayasana genehmigt wurde. Das heißt, was ist unsere Rolle? Wir kümmern uns darum, dass wir tatsächlich alles für den Versicherten oder den Interessenten bei der Kasse regeln. Das heißt, den Antrag und das Thema Genehmigung, wir kümmern uns um den ganzen Aktenwirrwarr, wir haben das komplett digitalisiert. Der Kunde muss sich nicht mehr rumschlagen, irgendwas ausdrucken, sondern da sind wir eben unterstützen wir den Kunden. Und wenn das System genehmigt ist, dann geht es jetzt eben darum, eine passende Apotheke zu finden. Entweder hat der Kunde schon eine oder er sucht eben noch eine. Da unterstützen wir dabei, aber grundsätzlich darf der Kunde sich natürlich seine passende Apotheke raussuchen. Die Grundvoraussetzung für die Apotheke ist aber, dass sie das, jetzt kommt das Fachwort, die Schlauchverblisterung anbietet. Die Schlauchverblisterung bedeutet, dass die Apotheke alle Medikamente, das heißt alle Rezepte entgegennimmt, alle Medikamente dann fast 100% fehlerfrei, also fehlerfreier als alle anderen möglichen Methoden, in so kleine Medikamentenbeutelchen vorsortiert. Jedes Beutelchen ist eine Einnahme und die hängen aneinander, dann wird daraus so eine meistens 14 Tage Medikamentenrolle. So. Hat viele Vorteile. Das heißt, es macht der Medikationsplan wird in dem Rahmen automatisiert. Die Apotheke prüft den vorher. Es kommen bestimmt in 50% der Fälle kommen nochmal Themen auf, wo die Apotheke sagt, okay, das würde ich so vielleicht anders machen, hält auch vielleicht nochmal Rücksprache mit dem Arzt. Und dann macht sie aus dem morgens, mittags, abends, vor dem Essen und nach dem Essen. Also sie legt konkrete Uhrzeiten fest. Und da würde jeder Pharmazeut jetzt nicken. Also dieses morgens, mittags, abends ist natürlich eine Orientierungshilfe. Aber aus pharmazeutischer Sicht ist es eben genau dieses Thema, wann isst du, was muss auf den leeren Magen eingenommen werden. Wir haben spezifische Krankheitsbilder, wo genau wirklich ein Spiegel gehalten werden muss. Das ist ein Extrembeispiel. Das Parkinson, wo man teilweise 30 Minuten Abständen seine Medikamente einnimmt. Und der Apotheker überprüft das, geht dann mit dem Versicherten ins Gespräch und sagt, okay, ich würde dir gleich nochmal ein paar Anpassungen vornehmen im Medikationsplan, aber erzähl mir doch mal was über deinen genauen Alltag. Wie läuft es ab? Wann stehst du auf? Ist es vielleicht ein Wochenende später? Und legt dann auf dieser Basis Uhrzeiten fest. So. Das heißt, wir haben nicht nur einen Medikationsplan, der überprüft wird und dann digitalisiert wird, sondern wir haben wirklich einen verfeinerten Einnahmeplan. Und die Maschinen machen dann den Rest, stellen das als Fachwort, sortieren das automatisch vor und machen auch nochmal einen Gegencheck. Darf das überhaupt miteinander verpackt werden? Also das Thema kann man wirklich durchspielen, an wie vielen Stellen es so hohe Risiken gibt, die einfach normalerweise gar nicht auf dem Schirm sind. Das heißt, wenn ich in meine Pillenbox Medikamente einfülle, dann kann sein, weil das eine mit dem anderen nur in dieser einen Schatulle drin ist, dass sich die Wirkung aufhebt. Und jetzt habe ich noch gar nicht das Thema aufgemacht, Nahrungsergänzungsmittel. Da haben ja viele oft sogar einen besseren Kenntnisstand als bei den Medikamenten, die sie schlucken. Aber es kann sein, dass das eine Präparat das andere Medikament aufhebt. Das heißt, die Apotheke spielt da wirklich Medikamentenpolizei. Ich bin jetzt wirklich bewusst mal ein bisschen länger drauf eingegangen, weil es so ganz wichtig ist, vorab zu verstehen, wie hoch eigentlich die Sicherheit ist, die allein durch die Apotheke hergestellt werden kann und wie wenig Leute wissen, dass das überhaupt da draußen möglich ist. So.
Ganz kurz dazu auch nochmal
Ja.
eine Rückfrage, weil ich mir vorstellen könnte, dass viele Hörerinnen und Hörer auch gar nicht so sehr wissen, was du mit einer passenden Apotheke meinst. Denn
Ja.
viele werden wahrscheinlich relativ gesund und jung sein und wahrscheinlich ihr Nasenspray in der Apotheke holen. Wie siehst du denn diesen Begriff passende Apotheke? Also wie unterscheiden sich denn Apotheken denn tatsächlich auch in dem
Ja.
Prozess?
Also ich sag mal so, dass jede Apotheke hat eigene Servicebereiche, auf die sie sich oft spezialisiert. Ja, das ist jetzt zunehmend auch, da sind die Apotheken noch mehr zu gezwungen. Ja, aktuell ist der Apothekenmarkt ziemlich im Wandel. Man muss zunehmend eben auch mehr Dienstleistungen spezifischer Natur anbieten. Und über den Bereich, über den ich jetzt spreche, das sind Apotheken, die diesen Verblisterungsprozess anbieten. Die müssen nicht die Maschinen bei sich in der Apotheke stehen haben, sondern die können das über einen Dienstleister machen. Aber wenn man schon sowas anbietet, dann macht man das natürlich auch nicht für einen Kunden, sondern oft haben sie schon einen Heim, was sie versorgen, einen Pflegedienst, das sie mit dieser Leistung versorgen. Und dann kommen eben auch noch Mayasana-Kunden dazu. Aber das ist erstmal so eine notwendige Voraussetzung, dass die Apotheke sagt, okay, ja, ich möchte diese Verblisterungsleistung anbieten. Und wenn deine Apotheke das noch nicht macht, wird sie es auch für einen Patienten oft nicht machen. Also es lohnt sich aus wirtschaftlichen Gesichtsgründen nicht. Außer sie sagt, okay, ich möchte jetzt wirklich ein größeres Thema rausmachen. Jetzt sind wir wieder beim Thema Gründung und Fokus. Also wenn man was macht, sollte man zumindest einmal auch durchdacht haben, wie man das richtig macht. Und es nicht nur mal kurz, also man soll es mal einmal richtig ausprobiert haben. So, das dementsprechend passende Apotheke bedeutet, ist erstens die notwendige Voraussetzung erfüllt. Und dann hat der Kunde eben unterschiedliche individuelle Bedürfnisse. Ja, wo ist die Apotheke? Welche weitere Services bietet es an? Wir sagen zum Beispiel unseren Apotheken immer, bitte stell dich darauf ein, dass du, weil einer unserer Hauptzielgruppen ist eben der Angehörige, geh doch bitte auch auf seinen Alltag drauf ein, weil der Angehörige hat sich oft vorher um die Medikamente gekümmert. Ja, wenn du notfalls zu ihm auf die Arbeit fährst und da die Medikamente vorbeibringst, dann sparst du ihm extrem viel Zeit. Oder vielleicht unterstützt du auch dabei, die Rezepte bei den Ärzten einzufordern und hinterfragst wirklich auch bei Medikationsanpassungen, ob das denn alles überhaupt so sinnvoll ist. Wir reden ja nicht über einen Arzt, wir reden oft über zwei bis drei Ärzte. Das heißt, dahinter steckt natürlich ein gewisser personeller Aufwand, den eine Apotheke aus meiner Sicht einfach gewährleisten muss in diesem spezifischen Bereich, damit das System am Ende gut funktioniert. Und deswegen passende Apotheke ist meine lange Antwort darauf, notwendige Voraussetzung. Sie muss diese Dienstleistung an sich anbieten. Im Hintergrund steht eben viele, viele weitere Tätigkeiten, die einfach auch personell anspruchsvoll sind, richtig zu gewährleisten. So, worüber ich jetzt noch nicht gesprochen habe, ist immer noch der Tablettenspender. Also der
Genau.
Tablettenspender ist ja dann tatsächlich, der steht rund um die Uhr zu Hause. Ich mache das mal am Beispiel bei meiner Oma, da wo vielleicht vorher die Pillenbox stand. Oder ich mache nur so ein bildliches Beispiel über dieser ominösen Medikamentenschublade. Da stehen meistens noch die Medikamente von den letzten 3 Jahren drin, teils eingenommen, teils aufgerissen. Der steht die ganze Zeit dort, mit dem Strom angeschlossen und mit dem WLAN verbunden oder mit einer integrierten SIM-Karte. Wir kümmern uns darum, dass der zum Kunden geliefert wird. Ja, wir haben relativ dezentrale Strukturen und funktioniert in der Praxis nach einem klassischen Plug-and-Play-Ansatz. Einmal im Strom angeschlossen, der wird einmal angemacht und dann ist der eigentlich dauerhaft an, geht dann in Standby und der wartet tatsächlich jetzt auf diese 14 Tage Medikamentenrolle oder Fachwort Blisterrolle. Das heißt, die Apotheke liefert die dann dorthin oder an den Angehörigen und die kann dann vom Angehörigen meistens, macht es der Angehörige, dort eingelegt werden. Wir haben auch Apotheken, die machen das selbst, aber da sind wir dann raus, da wird sich immer eine gute Lösung finden. Wir haben es so entwickelt, dass es aber auch gerade vom Laien erledigt werden kann. So, der legt die ein, unser Tablettenspender liest nun die Rolle. Das heißt, wir haben also auch eine integrierte, künstlich angelernte Objekterkennung, also eine Kamera in den Innenraum, die dann diese Rolle liest. Die ist nämlich auch bedruckt mit allen wesentlichen Daten. Und wir haben eine dahinterliegende verschlüsselte Cloud. Dort liegt bereits dieser digitalisierte, verfeinerte Einnahmeplan. Warum haben wir das? Also, Tablettenspender könnt ihr auch rein theoretisch einfach nur die Rolle lesen. Wir haben immer so eine, ich nenne es praktischerweise eine Zwei-Faktoren-Authentifizierung. Ja. Auch hier nochmal das Thema Automatisierung und Minimierung von Fehlern. Denn es könnte ja auch sein, dass eine falsche Rolle eingelegt wird. Jetzt habe ich zwei Nutzer in einem Haus, also zwei Tablettenspender. Oder vielleicht hat der Lieferant einfach mal einen Fehler gemacht und hat eine falsche Rolle eingelegt. Kommt zwar zum Glück super, super selten vor, aber wenn es mal vorkommt, sagt unser Tablettenspender, ups, das ist die falsche Rolle. Ich habe hier eine andere eigentlich erwartet. Oder wenn zum Beispiel auch schon Teile der Medikation genommen wurden, manuell, dann erkennt unser Tablettenspender das und dokumentiert alles im Hintergrund. Das heißt, man hat eine gute Dokumentation und weiß auch immer, okay, was ist passiert? Sind das überhaupt die richtigen Medikamente? Und wir minimieren hiermit nochmal Risiken, können viel besser nachvollziehen, was ist da eigentlich zu Hause passiert. Ja.
Aber ganz kurze Zwischenfrage für mich, Dennis, an der Stelle. Jetzt sind wir ja, haben wir ja die Praxis beschrieben, dass der Spender steht da, spuckt es aus, ihr lest es im Hintergrund ab, ihr packt es in eine Cloud. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, das wird dann auch so weit wieder zurückdokumentiert, wenn was passieren sollte,
Ja.
dass ihr dann im Endeffekt ganz klar die, ich sag mal, die Journey des Medikaments aufzeigen
Ja.
könnt, nachweisen könnt, okay, da, dass dann einfach vielleicht auch tatsächlich, ich sage jetzt mal, neue Nebenwirkungen auftreten von bisher nicht bekannten Einnahme von zwei Medikamenten oder anderen Themen. Oder sehe ich das falsch? Und vor allem, wo landen die Daten dann? Also landen die wieder beim Arzt? Landen die beim Angehörigen oder beim Pflegedienst? Wo landen die Daten?
Also du bist jetzt, wenn du über unser Pitch Deck gehen würdest, wärst du jetzt schon in der Visionsslide. Ja,
Okay.
also die Daten liegen verschlüsselt in einer deutschen Cloud und aktuell dienen sie einfach lediglich da der Sicherheit. Ja, natürlich liegt es in unserem Interesse, dass wir dem Patienten und dem Angehörigen mehr Informationen zur Verfügung stellen. Das heißt zum Beispiel dann auch vielleicht mit dem Arzt ins Gespräch zu gehen, schon eine gewisse Auswertung anzeigen zu lassen. Da müssen wir natürlich immer rechtlich höllisch aufpassen. Für uns genau dieses Thema mehr Stabilität in der Pflege zu Hause, höhere Adhärenz, das ist das Fachwort, dass die Therapie so wirkt, wie es eigentlich gewünscht war. Das ist natürlich das Ziel hinten dran. Und dazu könnten diese Daten natürlich beitragen, ja. Aber immer, wie gesagt, auf Wunsch des Patienten. Das ist immer, wie gesagt, wichtig, dass er entscheiden kann, was soll dann damit eigentlich passieren. Und was natürlich auch wichtig ist, ist, ich habe ja noch nicht gesagt, was passiert eigentlich jetzt. Die Rolle wurde jetzt sozusagen akzeptiert, ja. Also die Zwei-Faktoren-Authentifizierung ist erfolgreich stattgefunden. Dann tatsächlich, und das ist eigentlich das, was nur der Anwender, also der Nutzer des Systems sieht, der Tablettenspender stellt sich automatisch ein mit den Einnahmezeitpunkten der nächsten 14 Tage. Das heißt, meine Oma sieht nur noch eine große Uhrzeit, jetzt beispielsweise 14:30 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt wird der Tablettenspender klingeln. Sie muss nur einen Knopf drücken und dann kommt das entsprechende Medikament unten raus. Das heißt, das eine Tütchen wird abgetrennt. Also unser Tablettenspender schneidet das vom Rest der Rolle ab, schneidet es auch schon mal auf, dass man es einfacher aufreißen kann. Und spricht dabei auch mit meiner Oma. Also wir haben tatsächlich etwas Digitales in meiner Oma platziert, was, wenn wir jetzt über Usability sprechen, für Menschen geeignet ist, die sogar bis hin zu einer Demenz haben können, weil es ist, das ist die rhetorische Frage, wenn ich jemand unseren Tablettenspender da vorstelle und den einmal gezeigt habe und ein bisschen mit Vorurteilen aufgeräumt, dann sage ich, und was glaubst du, ist jetzt das Ding einfacher oder die Pillenbox? Weil der Tablettenspender präsentiert dir tatsächlich auf dem Ja, im Ausgabefach, da kommt dann unten das Medikament raus, das wird grün, der Tablettenspender sagt auch, hey, deine Medikamente sind jetzt rausgekommen, das ist wirklich der Weg jetzt noch, die Medikamente einzunehmen, ist, die Hemmschwelle ist so niedrig, die letzte Meile ist so kurz, das ist bei allen anderen Lösungen, außer es wird wirklich ein Pfleger neben dir stehen und steckt es dir in den Mund, bei allen anderen Lösungen ist das nicht der Fall. Das heißt, ich kriege auch oft die Frage gestellt, was ist denn jetzt, es wird ausgegeben, sind es der Kunde trotzdem nicht. Das ist man oft theoretische Annahmen und praktische Annahmen. Also wirklich praktisch ist das bei uns, wir haben ja auch viel Nutzerfeedback, kein großes Symptom oder keine große Problematik. Und damit schaffen wir ein System super einfach. Ich sag mal zu Oma, die Medikamente kommen aus der Steckdose. Ja, so einfach, polemisch vielleicht jetzt ausgedrückt. Dich hat eigentlich nicht zu interessieren, was im Hintergrund passiert. Wen es natürlich interessiert sich trotzdem, aber wen es natürlich ganz besonders interessiert, ist mich als Angehörigen, der sich vorher um die Medikamente gekümmert hat. Das heißt, ich war die Person, die vorher Rezepte einholen musste. Ich war die Person, die dann zu den Apotheken gegangen ist, die Medikamente geholt hat, oft Lieferengpässe verspürt hatte. Ich war die Person, die einen Medikationsplan einholen musste. Ich wusste nicht, ist das überhaupt so richtig, was ich da gedacht wurde. Berücksichtigt der Hausarzt überhaupt die Verschreibung von den zwei anderen Ärzten, vom Neurologen, vom Diabetologen? So, und dann darf ich alles auch noch vorsortieren. Und wenn was schief geht, dann geht das mit mir nach Hause. So, und dann sprechen wir noch nicht darüber, dass ich sicherstellen kann, dass überhaupt die Medikamente pünktlich eingenommen werden. Ja, natürlich könnte ich dann manuell einen Handywecker stellen. Ich glaube, jeder, der einen Snooze-Button kennt oder den Akkustand eines Systems, jetzt gerade in Kombination mit älteren Menschen, weiß, dass diese Lösung in vielen Bereichen überhaupt keinen Sinn ergibt. Und ich habe also erstens Sicherheit, die ich geboten bekomme, weil die Apotheke ist für mich die Medikamentenpolizei. Aber wir haben es auch in unseren Online-Werbung getestet, Zeitersparnis. Das ist natürlich unglaublich. Also
Ja,
allein für
dann
das
entlastet
Rezept
ja auch die
einholen.
Pflegekräfte und so weiter, ne? Also den ambulanten Pflegedienst und so weiter. Genau.
Genau. Was man an der Stelle sagen darf, ist, es gibt aktuell für den Pflegedienst noch kein Abrechnungsmodell für Mayasana. Da würde ich tatsächlich auch gerne hin. Ähnliche Modelle gibt es schon im Ausland. Aktuell ist es so, dass Mayasana da zum Einsatz kommt, wo es der Pflegedienst einfach nicht hinschafft. Oder wo zum Beispiel auch, jetzt meine Oma zum Beispiel hat gesagt, ich will eigentlich, solange es geht, erstmal niemanden Fremden in meiner Wohnung haben. Das heißt, auch Leute, die so eine Problematik reinrutschen. Also wir laufen so ein bisschen parallel nebeneinander. Muss aber natürlich dazu sagen, der Pflegedienst, wenn man ihn heute fragt, der würde nicht sagen, dass er das Problem vorne rum hat, also an fehlenden Aufträgen, sondern eher, das ist ganz besonders, die Medikamente dürfen nur durch eine examinierte Pflegekraft angefasst werden. Es ist nicht irgendeine Pflegekraft, sondern die ist examiniert. Das
Ja.
heißt, die sind natürlich die eigentlichen Pflegekräfte, die uns an allererster Stelle fehlen.
Da vielleicht, also erstmal danke für die ausführlichen Einblicke und für so ein bisschen das Abholen auch der Journey, wie das funktioniert. Ich glaube, jeder, der das jetzt auch hört, der und vielleicht auch jemand im pflegerischen Bereich, also betreut, in der Familie hat, der kann nachvollziehen, was da dahinter steckt. Und auf der anderen Seite auch, hast du ja sehr gut beschrieben, welche vielfältigen Herausforderungen da auf einen zukommen in verschiedenen Ebenen. Jetzt lass uns so mal ein bisschen switchen, weil du hast gerade schon auch das Thema Vision angesprochen. Also, was ist so ein bisschen euer Ziel? Was ist deine Vision mit Mayasana? Wo soll die Reise hingehen? Und habt ihr das alleine vor oder greift ihr oder habt ihr schon strategische Partner an Bord, die euch bei der Reise unterstützen in die Zukunft?
Ja, also bei unserer besonderen Story muss man ja auch mal sagen, wir haben ja noch, es gibt noch Günther und Gerd, also Gerd ist mein Vater, Günther ist der andere Geschäftsführer. Also für uns war, wir haben immer einen sehr pragmatischen Ansatz gehabt. Wir haben gesagt, wir wollen die Maya fliegen lassen. Das ist immer so ein Überwort für, wir sehen es sehr pragmatisch, aber wir wollen es wirklich raus, diese frohe Botschaft raus in die Welt tragen. Ja, weil, und wir sehen, um das mal in Zahlen zusammenzufassen, ja, es war immer so ein bisschen die Vision hinten dran, eine Million Geräte bis 2030 in den Küchen und Wohnzimmern unserer Opas und Omas. Ich muss natürlich dazu sagen, Pflegespektrum ist wesentlich diverser. Wir haben auch viele jüngere Menschen, die Mayasana nutzen, um sich mal ein bisschen von dieser Zahl zu lösen, die ja auch oft dann so irgendwie in so Missions- und Visionsstatements immer so in den Raum reingeworfen wird. Was steht eigentlich da hinten dran? Es ist eigentlich stellvertretend dafür, dass wir mehr Sensibilität dafür schaffen wollen, wie wichtig eigentlich die Medikationseinnahme ist und wie falsch Leute, Menschen liegen, wenn sie sagen, ach, nehme ich es heute, nehme ich es morgen. Also es ist erstaunlich, wie weit fortgeschritten unsere Gesellschaft ist, was so das Thema Nahrungsergänzungsmittel angeht. Ja, wenn ich manchmal Leute über Ashwagandha, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, vielleicht wisst ihr das noch, mir fällt das Wort gerade nicht genau ein, aber ich nehme mal anderes Vitamin D-Präparate, die Dosierung, fettlösliches Vitamin, ja, oder ja, also CBT war jetzt so ein Thema, was in den letzten Jahren so eine große Rolle gespielt hat. Da haben die Leute das runtergebrochen, haben gesagt, oh, und das hat die beruhigende Wirkung und das hat die wachmachende Wirkung. Und ich habe manchmal das Gefühl, auf der Medikationsebene, das ist unsexy, damit wird sich halt nicht beschäftigt. Man nimmt es halt, wenn man es nehmen muss, aber beschäftigt sich nicht damit, dass man vielleicht weniger nehmen müsste, wenn man es einmal richtig nimmt. Und da mal zu sensibilisieren, wie explosiv das Thema ist, wenn tatsächlich die Medikamente, wenn man sich nur vielleicht auch 30% nicht an die Therapie hält. Ja, was es für einen Unterschied macht. Das ist erstmal so für mich einfach wichtig. Und dann in diesem Zusammenhang auch das Thema die Versorgung vor Ort. Also dieses Thema, dass eigentlich keiner hinterfragt, dass ich zum Arzt gehe, dort meine Rezepte hole, dann zur Apotheke, das, was ich vorhin auch aufgeführt hatte, dass man nicht, und es gibt die Lösung, ja, es gibt auch verschlüsselte Kommunikationswege zwischen Apotheke und Arztpraxis. Natürlich muss man da rechtliche Anforderungen berücksichtigen, aber dass man die Akteure miteinander verknüpft, und das ist für mich smart, also wirklich die wesentlichsten Informationen zur Verfügung stellt und nicht wartet, bis vielleicht irgendwie dann die elektronische Patientenakte mal irgendwann den ganzen Markt durchdrungen hat, da wirklich ein gutes Versorgungskonzept vor Ort zu schaffen. Das ist natürlich das, was hinten dran steht, weil ich kann halt immer nur davon berichten, wenn wir so einen Meyer-Sana-Tablettenspender in Betrieb nehmen, dann haben wir immer alle 5 Tage nach Inbetriebnahme nochmal so einen After-Sales-Call, so nennen wir das. Und da reißen sich bei uns teilweise die Mitarbeiter drum, weil es schön ist, mit den Leuten zu telefonieren und die wirklich mal sagen, boah, ich bin erstaunt, ich hätte nicht gedacht, dass es so anders so gut funktioniert. Und ich wusste nicht, dass meine Apotheke das so vielleicht für mich sogar in dieser Form übernehmen kann. Und ich am Ende sehe natürlich auf der persönlichen Ebene auch wieder meine Oma, die mittlerweile nicht mehr lebt, ja, alte Dame schon gewesen, aber ich hätte natürlich im persönlichen Gespräch, jetzt aus Enkelsicht, ich sehe natürlich auch meine Oma, die ich nicht irgendwie über Druck überzeugen müsste, sondern dass sie wirklich selbstständig gesagt hätte, ich nutze Mayasana, weil ich da eine Chance für mich drin sehe, erstens stabil zu Hause gepflegt zu werden, ohne jetzt auf irgendwelche ungewollten Lösungen zurückgreifen zu müssen, sondern das ist wirklich das System, für das ich mich auch frei entschieden hätte, weil ich da für mich diese Mehrwerte des selbstbestimmten Wohnens und einer guten Therapie und der damit einhergehenden gesundheitlichen Verfassung einfach habe. Ja. Und da spreche ich, glaube ich, auch für die anderen beiden Mitgründer, was so den persönlichen Background angeht. Aber insgesamt sehen wir halt einen riesigen Markt, der ja kurz vorm Kollaps steht, wo wir genug Haushalte sehen, und das sehen wir aktuell auch bei den Anfragen bei uns, dass die Versorgungslage einfach vom Kollaps ist. Und das braucht neue Lösungen, ist auch klar.
Ja, Dennis, wir haben persönlich angefangen und wenn wir uns so in Richtung Ende des Podcasts bewegen, dann versuchen wir auch nochmal, du hast ja schon ein paar Mythen angesprochen, aber versuchen wir noch ein paar persönliche Fragen zu stellen. Und unsere erste Rapid-Fire-Question ist immer, was machst du denn grundsätzlich? Gibt es irgendwie eine gesunde Routine, die du dir zurechtgelegt hast, die du versuchst in deinen Alltag als Co-Founder mit einzubeziehen, weil es ist ja doch wahrscheinlich fordernd und ist deswegen auch immer ganz spannend zu hören. Gibt es irgendwie auch eine kleine Routine, die man ohne Probleme einbauen kann und von der man aber trotzdem gesundheitlich profitiert?
Ja, also auch grundsätzlich das kann wahrscheinlich jeder Gründer oder auch wahrscheinlich sonst jeder unterschreiben. Diese Informationsflut, gerade über die unterschiedlichen Endgeräte, ist einfach extrem. Deswegen habe ich einfach ein System geschaffen, dass mein Handy automatisch 9 Stunden vorm Morgenwecker sich einfach in den Standby-Modus schaltet. Und ich lege es auch nicht neben das Bett, sondern ich lege es direkt neben die Dusche. Das heißt, wenn morgens der Wecker losgeht, ist die Versuchung nicht so groß, den Snooze-Button zu drücken, sondern neben dem Handywecker direkt dann auch zu duschen, und die Dusche ist dann kalt. Also so eine Morgenroutine, und dann daneben liegen dann auch meistens schon meine Sportklamotten. Das heißt, ich bin nicht der Meinung, dass man einfach nur disziplinierter sein muss, sondern man muss so ein bisschen seine Umwelt so anpassen, dass einem einfach gewisse Sachen einfacher fallen. Deswegen, das ist so vielleicht meine Morgenroutine. Und deswegen zwinge ich mich morgens auch dann, wenn ich schon meine Sportklamotten anhabe, ist es auch einfacher, aber ich zwinge mich natürlich trotzdem dann noch vielleicht zum Sport zu gehen, ohne ständig direkt schon ins Handy reinzugucken, sondern ich versuche da die Informationsflut möglichst gering zu halten.
Wunderbar. Und jetzt Peter hat es gerade schon gesagt, du hast ja das eine oder andere schon angesprochen. Die letzte persönliche Frage, die wir jetzt im Podcast an dich haben, ist, es existieren ja gerade im Gesundheitsbereich ganz, ganz viele Gesundheitsmythen. Also nicht nur da, aber gerade im Gesundheitsbereich. Gibt es einen Mythos, wo du sagst, so, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, damit möchte ich jetzt ein für alle Mal aufräumen. Dann hast du jetzt die Chance, hier und jetzt diesen Mythos bekannt zu geben.
Ja, ich hatte es ja vielleicht schon noch mal in vorherigen Erklärungen immer so etwas versucht zu hinterfragen. Es ist vielleicht nicht ein Schlagwort, aber ich generell sehe schon den Auftrag da drin, einfach diesen Prozess zu hinterfragen, dass es normal ist, gerade wenn man viele Medikamente nimmt, einfach zum Arzt zu gehen, die Rezepte dort einzuholen, zu 3 Ärzten am besten, zu 2 Apotheken, und keiner guckt da drüber. Ja, und dass man, da merkt man auch viel. Ich weiß, das sind emotionale Gründe hinten dran auch. Ich kriege das alles noch selbst hin. Ja, vielleicht mal die Frage zu stellen, ist es nicht sinnvoller, das wirklich den Profi machen zu lassen, gerade wenn man dafür nichts extra zahlen muss, Und dieses, ich bekomme das selbst hin, vielleicht diese Zeit, die man dafür geschenkt bekommt, mit anderen schönen Sachen zu investieren. Ja. Aber mal zu hinterfragen, ist es denn überhaupt so sinnvoll, dass der Laie gerade bei so hohen Medikationszahlen oder Medikamenten seine Finger da ständig drin hat? Oder ist es vielleicht einfach nur so eine emotionale Thematik? Genau. Also da würde ich gerne mit aufräumen. Und wir geben da aktuell auch in unserem Aufklärungsmaterial unser Bestes, mit diesem Mythos endlich mal vielleicht mehr Sensibilität zu schaffen. Weil diese Sensibilität kehrt oft erst dann ein, wenn es dann schon zu spät ist oder wenn dann der Krankenwagen vor der Tür steht und wenn es dann halt einfach ein Ticken zu lange rausgezögert wurde.
Ja, Dennis, wer darf sich denn bei euch melden, wenn er jetzt diesen Podcast gehört hat und gesagt hat, hey, das ist super spannend, was ihr da macht? Gibt es irgendwie, sucht ihr gerade nach Investoren, sucht ihr nach Partnern? Ist da so eure Zielgruppe und wo kann sie euch am besten ansprechen?
Ja und ja, also grundsätzlich so, wir sind immer offen, weil der Markt ist so groß. Aber auch sicherlich ein gutes Versorgungssystem aufzubauen, braucht auch strategische Unterstützer. Also ja, wir sind auch immer auf der Suche nach strategischen Partnern. Ja, so reines Geld ist nicht das, was uns interessiert, sondern es ist oft eine Kombination aus Branchenkenntnis in unterschiedlichsten Bereichen. Ja, wir sind dann in den Apothekenbereich und im Pflegebereich. Ärzte, wir haben auch sicherlich einen Produktionsbereich bei uns, weil wir auch ein Hardware-System haben. Und das Thema, unser Kunde ist ja auch die Kasse. Ja, also wir suchen da einfach strategische Unterstützer. Wir merken immer, wenn wir diese Zugänge eben haben, wie gut auch diese Mehrwerte transportiert werden können. Das heißt, da können wir auf jeden Fall, ich sage mal einfach Door-Opener im strategischen Mehrwert und auch Leute, die einfach Branchenkenntnisse mitbringen. Von daher, da sind wir auf jeden Fall auch gerade aktiv aktuell auf der Suche. Thema Personal ist für uns immer interessant. Ich bin ein großer Freund davon und sehe mich auch eher als Generalist und habe lieber die Profis, die mir sagen, wie es geht im eigenen Team. So haben wir es in der Vergangenheit auch immer gemacht. Und am Ende, ja, die Leute können mich kontaktieren über LinkedIn. Ja, ansonsten bin ich so auf Social Media unterwegs. Wir haben auch unsere Website mayasana.de und vielleicht noch so ein ganz persönlicher Wunsch, da weil ich aber ein, da bin ich vielleicht so. Ich werde nicht dafür bezahlt, aber einfach so ein, das ist so, da bin ich vielleicht Markenbotschafter, da die Kassen natürlich unsere Kunden sind. Ich bin einfach gerade jetzt auch in der Zusammenarbeit einfach ein großer Fan jetzt zum Beispiel von der Technikerkrankenkasse. Ich finde, die macht vieles richtig. Die darf uns auch gerne kontaktieren, ja, gerade so im Bereich Innovationsprogramm und Co. Ich empfehle auch vielen Leuten im privaten und im Kontext, weil ich eben sehe, wie gut die Versorgung, wir haben über 100 gute und zufrieden versorgte Kunden, die bei der TK versichert sind, gerade aktiv. Und ja, ich finde einfach da vielleicht auch als wieder im Rahmen dieser Sensibilisierung und Aufklärung, fände ich das einfach eine coole Partnerschaft. Also wenn jetzt irgendjemand von der TK zuhört, kann er sich auch sehr, sehr, sehr gerne bei uns oder bei mir melden.
Ja, Dennis, dann sagen wir, Peter und ich, vielen lieben Dank für deine Zeit, für ja, ein kurzweiliges Gespräch, viele Informationen rund ums Thema Pflege im häuslichen Umfeld. Also spannendes Thema. Und natürlich packen wir das, was du gerade gesagt hast, in die Shownotes, sodass jeder, der dich sucht oder das jetzt auch hört, nicht suchen muss so rum, sondern direkt findet und sich direkt mit dir vernetzen kann und direkt mit dir ins Gespräch gehen kann. Also vielen lieben Dank an der Stelle. Ja, und wir hören uns ja nächste Woche in der zweiten Folge nochmal. Deswegen erstmal vielen Dank und bis dahin, lieber Dennis.
Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Macht's gut.
Danke.